Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat-Sommer-Special 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Nachbarschaft, zur neuesten Ausgabe von Mörderische Heimat Extra. Wir sind zurück mit einem Extra. Die letzte Staffel liegt hinter uns. Die nächste Staffel liegt vor uns. Zwei Menschen sitzen vor mir heute. Ich bin Shaggy Schwarz, bei mir Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
Hallo Shaggy. Und neben mir die Lisa. Hallo Lisa.
Hallöchen.
Ja, wir haben uns wieder zusammengetroffen, um ein bisschen die letzte Staffel zu rekapitulieren und ein bisschen Ausblick zu geben auf die nächste Staffel. Schön, dass wir mal wieder zu dritt hier im Studio sitzen.
Ja, ist mittlerweile so eine schöne Tradition, dass man mal zusammenkommt und mal zu dritt hier noch ein bisschen sich über die letzte Staffel ein paar Gedanken macht und die zu Worte bringt und ja auch ein paar andere Leute noch zu Wort kommen im Extra heute. Ja, letzte Staffel liegt hinter uns, Baden-Württemberg, eines der größten Bundesländer. Wahnsinnig viele Fälle. Ich finde, wir haben 6 schöne Fälle, in Anführungszeichen immer schön natürlich, gefunden, die wir euch gerne vorgestellt haben. Es waren Klassiker dabei, ältere Fälle aus den 50er Jahren, wie der Fall des Ungeheuers vom Schwarzwald, Heinrich Pomarenke. Es waren aber auch neuere Fälle dabei, wie der Fall aus Plochingen, glaube ich, war das, ne?
So hieß der Ort, ja.
Genau, genau, mit dem Yvonne und so diese ganze Geschichte. Also ja, ich finde, das bildet das immer ganz gut ab, welche verschiedenen Arten von furchtbaren Verbrechen es doch gibt und auch schon immer gab.
Naja, auch in Baden-Württemberg natürlich auch. Ja. Da schreckt das Verbrechen nicht zurück. Das waren schon mal krasse Fälle. Auch Lisa, wir hatten diesen einen Fall mit diesem Typen, der da ja seine ganze Familie ja, also einen Großteil seiner Familie töten wollte.
Ja, genau. Und zwar auf der Beerdigung seiner Großmutter hatte er das ja geplant. Und dann ist es ja irgendwie doch etwas anders gekommen. Aber das ist auch ein Fall, der mir extrem, ja, der ist extrem hängen geblieben bei mir. Also der verfolgt mich noch ein bisschen.
Dieser Adrian Essen.
Ja.
Also da war wirklich einiges, was wir da auch da hatten. Also wirklich krasse Fälle auch. Und es wird auch in der nächsten Staffel wieder ein paar krasse Fälle auch geben. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen.
Lässt sich nicht vermeiden, ne? Das ist so. Und es ist auch mal schön, wenn ihr uns natürlich ein bisschen was schreibt. Wir können uns immer Nachrichten schicken. Da freuen wir uns immer sehr. Und wir freuen uns auch drüber, wenn ihr uns natürlich positiv bewertet. Das hilft uns immer weiter. Macht gerne weiter damit.
Ich bin übrigens neulich durch Fulda gelaufen und da hält so eine junge Frau vor mir und schaut mich erstmal so an und dann sagt aber nichts und dann zieht sie so ihre Hosen, bei linkes Hosenbein hoch und hatte mörderische Heimatsocken an.
Ach was.
Und ist einfach weitergelaufen. Schöner Moment auf jeden Fall auch.
Ja. Ich dachte, das ist ein Tattoo.
Nee, das nicht.
Ja.
Das
nicht, die nicht bei den Live-Shows waren, wir haben auch Merchandise, haben wir Socken, mörderische Heimatsocken.
Mhm. In 2 Ausführungen. Ja. In schwarz mit rotem Bund und natürlich Logo drauf und so die ganz klassischen weißen Socken, nochmal auch mit unserem Logo drauf.
Ich hatte aber auch eine Begegnung. Ich war wieder auf dem Schiff unterwegs und habe da meine Shows gespielt. Und eine von dem Team dort, von der Crew, sprach mich an und meinte, Mensch, bist du der Zeno Diegelmann von dem Podcast? Und ich so, ja, so viele Zeno Diegelmanns wird es wahrscheinlich nicht geben. Also das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Ich bin damals extra mit dem Zug von Marburg zu eurer Ausstellung gefahren, die ihr hattet und so weiter. Und sie kommt jetzt auch im Sommer zum Sommerspecial. Da können wir vielleicht schon mal ganz kurz ein Auge hinwerfen, denn am 18. Juli ist ja unser Sommerspecial wieder. Wenn ihr da Karten wollt, dann holt euch rechtzeitig welche. Es wird bestimmt wieder ganz gut gefüllt werden.
Mhm. Ich freue mich da auch schon drauf. Ich bin übrigens kurz vorher im Urlaub. Also werde ich im Urlaub sein und dann direkt wieder auf die Bühne zurück mit euch. Da freue ich mich schon.
Voller Energie.
Ja, genau, total. Schön entspannt dann.
Voll Energie wird es sein. Wir sind ein tolles Team, wir sind eine tolle Familie, aber wir sind ja nicht die ganze Familie. Wir haben ja auch noch Kinder.
Podcast-Kinder.
Und andersweitige Verwandte. Und die wollen wir euch auch immer hier vorstellen. Also der Rest der Familie. Wen hast du uns denn diesmal vorgestellt oder mitgebracht?
Unseren Haus- und Hoffotografen möchte ich ihn mal nennen. Johannes Ruppel, der nicht nur bei den Live-Shows die Aufnahmen macht, sondern uns auch in Bild gesetzt hat für unsere Social-Media-Auftritte, der mittlerweile einfach immer dazugehört und einfach auch ein wahnsinnig netter Kollege ist. Und dem habe ich mal so ein paar Fragen gestellt, denn er hat auch ein sehr interessantes Leben, ein interessantes Hobby vor allen Dingen auch. Und davon erzählt er uns mal kurz, was er da so treibt.
Da würde ich sagen, hören wir doch da mal rein.
Johannes, dir haben wir eine ganze Menge tolle Aufnahmen zu verdanken, zum Beispiel bei unseren Live-Shows, da bist du als Fotograf dabei. Erzähl doch mal kurz, wie du zur Fotografie insgesamt gekommen bist und wie du zu uns, zur mörderischen Heimat, gekommen bist.
Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ich habe eigentlich meinem Papa eine Kamera gefunden, habe dann angefangen, draußen ein bisschen Natur zu fotografieren, fand das ganz cool, habe da mein Abi fertig gemacht und hab dann ein Jahrespraktikum bei einem Werbefotografen angefangen.
Und dann bist du auch irgendwann, beziehungsweise wir sind irgendwann zu dir gekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie dieser Kontakt zustande kam, wie wir zusammengefunden haben?
Ja, Shaggy kenne ich ja schon sehr lange, aber darüber kam das nicht, sondern ich sitze hier in Pronzell am Rhönbad, einer wunderschönen Location, und wir hatten Nachbarn, die Jungs von Kaleidos Code, und die haben die Dojo-App entwickelt.
Ja.
Und für die mörderische Heimat-Tour haben wir dann Videomaterial produziert, wo du und Shaggy vor der Kamera saßt und über die Fulda-Fälle gesprochen habt. Und so sind wir dann eigentlich quasi zusammengekommen.
Genau so ist es, ne? Da haben wir Videosequenzen aufgenommen, aber du machst ja noch viel mehr. Was ist denn so dein Portfolio? Wo bist du am meisten eingesetzt? Was macht dir am meisten Spaß?
Also
du musst natürlich jetzt auch sagen, natürlich die Aufträge mit uns, ist klar, aber ansonsten, was gibt's sonst?
Ja, nach der mörderischen Heimat auf jeden Fall bin ich in der Werbefotografie zu Hause. Ich mache quasi die Aufnahmen, die ihr in Magazinen seht, von fertigen Produkten oder von Produkten, wie sie produziert werden. Viel mit Industrie, viel mit Schweißen. Halt die coolen Aufnahmen, also von quasi Untertage bis auf irgendwelchen Bergen bin ich irgendwie Mützenfotografie von irgendeinem Modelabel.
Ja. Das heißt, du warst auch unter Tage schon unterwegs und hast da Fotos gemacht?
Ja, waren bei Kali Salz, waren wir 2 Tage unter Tage, ja.
Cooles Erlebnis bestimmt, ne?
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ich war einmal auf dem Kali Berg oben drauf, das fand ich schon
abgefahren. Da war aber danach dann.
Ja, siehst du, dann kennst du das auch alles, ne? Du bist aber jetzt auch natürlich bei uns mit an Bord sozusagen. Was ist denn das Besondere für dich bei diesen mörderische Heimat-Shows? Ist das irgendwas, was sich mal unterscheidet vom Alltag, oder ist das einfach Business as usual? Was jetzt nicht schlimm ist, du musst jetzt nicht eine nette Antwort für uns überlegen, aber wir sind ja sehr froh, dass wir dich immer dabei haben, weil du wirklich fantastische Aufnahmen machst. Einige von denen haben wir ja schon gesehen bei unseren Sommer-Specials, da haben wir ein paar Fotos hochgeladen. Das sind wirklich richtig geile Aufnahmen, die nicht einfach nur Fotos sind, sondern diese ganze Atmosphäre halt wahnsinnig gut einfangen. Also das ist ja mehr als, in Anführungszeichen, nur Handwerk.
Ja, ich glaube, es war die erste Show, war die im Museumshof gewesen, Open Air. Und das war natürlich schon beeindruckend, so viele Leute und so viele Menschen. Und dann auf so einer großen Bühne euch zu fotografieren oder fotografieren zu dürfen, das war ja schon was anderes gewesen. Ja, es macht schon cool was her, wenn man dann dort Fotos machen kann, durch die Köpfe von Leuten durchfotografiert.
Ja, ja. Das ist eben das Tolle, finde ich eben auch, dass es eben nicht nur einfach die Bühne abgeknipst ist und mal in den Saal rein, sondern wir versuchen auch noch ein paar Fotos hochzuladen, die könnt ihr euch dann mal anschauen, sondern dass man eben auch diese, wie gesagt, diese Atmosphäre so ein bisschen mitatmen kann. Also ich bin ein Fan von dir, von daher sind wir jetzt auch nicht aus Zufall hier bei dir gerade im Studio, weil wir neue Aufnahmen gemacht haben. Sind wir schwierige Models oder geht's?
Nee,
Das kam sehr direkt.
Das kannst du Messer runternehmen. Also, nee, war ein sehr entspanntes Shooting.
Ja. Aber gibt mal wahrscheinlich auch mal schwierige Aufnahmetage oder sowas, ne? Kann ich mir vorstellen.
Man merkt das bei Berufsgruppen.
Bei Berufsgruppen inwiefern?
Also ich habe so einen jemand, der mit in der IT arbeitet oder halt Programmierer, das ist auf jeden Fall anders zu fotografieren. Mhm. Das fordert von mir und, glaube ich, von der Person vor der Kamera auch sehr viel Kraft, das rauszukitzeln. Währenddessen bei Leuten, die ihr steht auf der Bühne, ihr habt, ist das Bild geschossen, aber auch andere Leute, wie ich habe viel mit Physiotherapiepraxen zu tun, die jeden Tag von morgens bis abends mit Menschen zu tun haben, da merkt man schon, dass ein ganz anderer Umgang liegt.
Aber du stellst ja auch selbst aus. Du hast eigene Projekte, eigene Ausstellungen. Du machst auch noch viele andere Projekte. Ich sage nur mit dem Fahrrad nach Rom fahren. Das sind zwei Dinge, die ich immer mit dir verbinde. Kannst du da was kurz zu erzählen?
Ja, zu den Kunstprojekten. Das ist eigentlich das Ventil, wenn man bei Kunden quasi Grenzen hat. Also der Kunde sagt dann wahrscheinlich irgendwann, okay, das ist zu unscharf und er kennt nichts. Aber genau da fing dann meine Kunst an, wo ich sage, okay, jetzt mache ich noch weiter. Ich blitz während einer Langzeitbelichtung 10-mal rein. Das Model bewegt sich oder bewegt die Kamera und es gibt dann ganz viele coole Überlagerungen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich zu schade finde, das einfach am Rechner zu haben und Ende. Mhm. Deswegen stelle ich das gerne auf Ausstellungen aus. Ja, und mit dem Fahrrad nach Rom fahren. Also ich fahre leidenschaftlich viel Rennrad. Das ist die Zeit, wo man kein Handy in der Hand hat, wo man keine Musik in den Ohren hat und einfach 5 Stunden lang nur hört.
Ja.
Und ein Kollege von mir, der fährt auch viel Fahrrad, der macht auch Radreisen und der hat mich eigentlich dazu gebracht. Und wir wollten eigentlich von hier mit dem Auto nach Loch Ness fahren und dort dann 800 Kilometer an der Küste entlang fahren. Aber dann hat der Kollege festgestellt, 2 Tage vor Abfahrt, dass sein Reisepass abgelaufen ist. Und dann haben wir uns halt überlegt, dann fahren wir halt nirgendwo hin mit dem Auto. Dann fahren wir einfach von Fulda los und haben geguckt, was ist in den 14 Tagen, die wir Zeit haben, möglich. Und dann sind wir nach Rom gefahren.
Ja, klar, das ist ja auch der erste Gedanke, den man kommt. Wo kommen wir hin? Fahren wir nach Rom. Also ganz cool. Hast du denn mal wieder den nächsten Projekt, was man sich irgendwie anschauen kann?
Ja, der Hessentag ist jetzt in 26 in Fulda und da wird das Konzeptkaufhaus Karl, wo meine Ausstellungsfläche im Keller unten ist, eine größere Rolle spielen. Das wird Treffpunkt Hessen werden und dann werde ich mich im gleichen Zeitraum natürlich auch mit dranhängen und eine Ausstellung im Keller wieder machen.
Okay.
Dass die Leute, die dann ins Konzeptkaufhaus gehen oder zum Treffpunkt Hessen zur Landesausstellung, auch dann runter in den Keller gehen können.
Okay, runter in den Keller gehen können, das klingt eher nach einer neuen Folge von uns. Aber das ist super, das heißt, man kann sich das dann auch anschauen, alle können sich das anschauen wahrscheinlich. Also das ist dann für alle verfügbar sozusagen. Und das bringt mich auch schon fast zur letzten Frage, denn unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch dann interessiert vielleicht zu hören, kann man dich denn auch buchen für seine Firmen-Events oder Hochzeitfotos, irgendwas? Ich weiß, Jackie hat ja seine Hochzeitsfotos auch bei dir gemacht. Ich meine, Ausweisfotos muss man wahrscheinlich jetzt nicht bei dir machen, aber...
Nee, aber wir rufen auch tatsächlich viele Leute an.
Gibt's noch, ja? Immer noch, ja. Okay, also aber alle anderen Sachen, theoretisch kann man bei dir erfragen, du bist da available sozusagen.
Genau, von, wie gesagt, Werbefotografie bis hin zu Firmen-Events mache ich eigentlich alles. Versuche gerade ziemlich viel in Sportfotografie reinzukommen, mal was anderes zu probieren.
Okay.
Und viel mehr Richtung Outdoor-Geschichten zu gehen, also wenn da jemand was hat.
Sehr gerne. Okay. Das heißt, gibt es noch irgendwelche Träume oder es gibt ja manchmal in jedem Berufszweig so ein Ding, weil du gerade sagst, Sportler, die wollen natürlich dann zu den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnehmen oder irgendwas. Wie ist das bei dir als Fotograf? Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne mal fotografieren? Ich kenne Kollegen von dir, die wollten unbedingt mal in der Arktis fotografieren und so Geschichten machen, so Touren machen.
Jetzt hier in der Region viel mit Sportlern fotografiert. Um halt mal wirklich in diesen Bereich reinzukommen, das Gefühl dazu zu bekommen, an der Steinwand haben wir fotografiert. Ich habe jetzt mit einer Rennradfahrerin was gemacht, also wirklich diese Anführungszeichen extremen Sportarten mal zu porträtieren. Oder der Sascha Kramm, der mega Etappen 380 Kilometer in 6 Tagen, 7 Tagen läuft. Also mit so Leuten.
Ja.
Ich glaube, da möchte ich ein bisschen mehr rein, dieses Extreme.
Das heißt, ist es eher so, dass dich dann doch letztendlich die Menschen interessieren, fototechnisch, als jetzt, sag ich mal, Landschaften, was ja auch seinen Reiz hat?
Na, das ist, glaube ich, der Mensch mit Landschaft.
Mhm.
Also der, auch beim Rennradfotos jetzt, Zinele war super klein im Bild drin gewesen und viel rundum herum mit imposanten Wolken, die wir gerade hatten und Sonnenuntergang, wo ich dann halt mit einem Blitz wieder reingeblitzt habe, um sie einzufrieren und so Geschichten.
Ja, das klingt fantastisch. Ja, wenn ihr mehr von Johannes sehen wollt, gibt's auch eine Homepage.
Ich hoffe, die gibt's bis dahin.
Vielleicht gibt's eine Homepage oder Insta oder irgendwas.
Johannesruppel.de und Johannesruppel auf Instagram.
Ja, dann auf jeden Fall mal reinklicken, schaut euch das an. Und vielleicht seht ihr ihn ja auch bei unseren Live-Shows, dann sprecht ihn gerne an, da hat er total Lust drauf.
Kommt.
Ja, lasst euch gerne auch mal fotografieren von ihm. Also Johannes, erstmal vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Fotos, die du mit uns machst.
Gerne.
Wir haben noch ein paar Dinge mit dir vor. Kannst du sicher sein. Und aber auch danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Jo, das war Johannes mit ein paar Einblicken aus seiner Fahrradwelt zum Beispiel. Auch fand ich total interessant, dass er hier durch halb Europa mit dem Fahrrad fährt. Absolut. Aber er ist ja nicht der Einzige, der immer zu Wort kommt bei uns im Extra. Das heißt immer, zumindest einer aus unserem Umfeld. Einer kommt ja tatsächlich immer zu Wort,
genau. Der
fest zu unserem Team dazugehört und auch bei den Live-Shows im Januar im Kreuz immer mit dabei ist, nämlich unser Professor Schmelz, Lisa, den hast du getroffen.
Genau, er darf nicht fehlen. Im Sommer wird er wahrscheinlich auch dabei sein, zwar nicht auf der Bühne, aber vielleicht sehen wir ihn auch so nochmal im Publikum. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Du hast es schon gesagt, er darf nicht fehlen und wir hatten auch wieder ein sehr spannendes Thema. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß bei dem Interview mit Professor Schmelz. Ja, auch heute möchte ich wieder unseren Professor der Kriminalwissenschaften, Gerhard Schmelz, mir gegenüber am Mikrofon begrüßen. Hallo.
Schönen guten Tag.
Heute nehmen wir uns mal einem Thema an, das wir noch gar nicht so oft hatten. Und zwar geht es um Frauen als Täterinnen, als Mörderinnen vor allem. Da hatten wir nämlich in den Live-Shows damals einen Fall, der sich mit Giftmord beschäftigt hat. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber wissen. Mich würde zum Beispiel schon mal interessieren, wie sieht da so die Quote aus, was das Morden angeht? Ich glaube, bei unseren Fällen haben wir doch tatsächlich mehr Männer, die morden. Und es gibt ja so diesen Spruch, den habe ich jedenfalls mal so gehört, Frauen morden, um sich zu trennen, Männer, weil sie nicht loslassen können. Was können Sie uns denn dazu erzählen?
Zunächst mal, dass dieser Spruch stimmt. Das muss man deutlich sagen. Mhm. Frauen morden tatsächlich, weil sie ein Ende herbeiführen möchten. Sie möchten gehen, sie möchten mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Und Männer können das aufgrund ihrer, ich hätte fast gesagt, toxischen Männlichkeit, können das nicht aushalten, nicht vertragen. Die Quoten sind eindeutig. Also wir haben weit über 80% der Morddelikte, auch der Tötungsdelikte insgesamt durch Männer natürlich und wenige durch Frauen. Natürlich töten Frauen auch nicht nur durch bestimmte Tötungsarten wie zum Beispiel Gift, sondern Frauen töten auch anders logischerweise, schießen und schlagen und machen sonst, aber sehr selten. Und der gravierende Unterschied ist ganz einfach, dass Männer brutaler, vielleicht auch aufgrund ihrer männlichen Konstitution, sage ich jetzt mal ganz allgemein, da gehört sowohl die psychische als auch die physische dazu, sich alle anders verhalten, aber auch irgendwie verletzbarer sind. Verletzbarer insofern, als sie sich sehr beeinträchtigt fühlen und Revanche fordern für sich selbst. Ja. Und das ist eben das Entscheidende gegenüber Frauen. Frauen haben dieses, sage ich mal, Ego-Empfinden weniger. Sie töten auch, und wenn sie töten, ist es auch wahrscheinlich aus biologischer Konstitution heraus so, dass sie eben aufgrund möglicherweise der nicht so vorhandenen Gewalt, die sie da ausüben können, dass sie auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Und deshalb ist tatsächlich der Giftmord eine Möglichkeit, wo sich Frauen Tötungsdelikte durch Frauen von Tötungsdelikten durch Männer deutlich unterscheiden. Und so werden fast alle Tötungsdelikte, und es gibt ja etliche Beispiele, zwar nicht nur, natürlich auch nicht nur von Frauen begangen, aber deutlich mehr als von Männern.
Mhm.
Das ist klar.
Gibt es da dann auch nochmal einen Unterschied tatsächlich zwischen Mord, also dass wir eben diese Merkmale haben, dass es zum Beispiel eher geplant ist von den Frauen, oder handeln die ähnlich auch im Affekt?
Also ein Giftmord im Affekt ist zumindest nach meiner Erfahrung so gut wie nicht möglich.
Eher selten. Ne?
Ja, das ist eher selten. Das sieht bei anderen Delikten übrigens ganz anders aus. Aber in Giftmord wird grundsätzlich geplant und merkwürdigerweise oder bezeichnenderweise bei Frauen über längeren Zeitraum. Wir hatten ja eine lange Zeit dieses Gift E605, was ja als Pflanzenschutzmittel erlaubt war. Jeder hat es im Grunde genommen in seinem Garten benutzt als Unkrautverdichtungsmittel. Das war überhaupt einfach bis 80er, 90er Jahre zu bekommen. Man konnte es überall kaufen und tatsächlich war es unglaublich gefährlich. Das Entscheidende war, man konnte das relativ gut riechen. Es war ein sehr bittermandelartiger Geruch, den man deutlich, übrigens auch bei der Obduktion, wenn man die Leiche aufschnitt, hat man es gleich gerochen. Mhm. Wobei das Entscheidende ist, dass ungefähr 40%, schätzt man, der Menschen diesen Geruch nicht wahrnehmen können, weil sie genetisch dazu nicht in der Lage sind. Ach, komisch, ja. Und dann tatsächlich eben auch andere Giftarten. Diese Tötungsdelikte durch Gift haben sich die letzten Jahre deutlich verändert. Insofern E605 ist kein Thema mehr. Man kann es auch nachweisen. Man kann es in allen Körperbereichen nachweisen, in Haaren, in Knochen. Man kann es über Jahrzehnte, im Grunde genommen, wenn ein Pharao vergiftet worden ist, kannst du es heute nach tausenden von Jahren noch nachweisen. Das ist also kein Problem.
Wobei E605 ja auch ein sehr brutales Gift ist. Das ist ja nicht so, dass dann jemand einfach friedlich einschläft und nicht mehr aufwacht, sondern das ist ja schon ein etwas längerer Todeskampf mit Krämpfen und so.
Definitiv.
Das ist schon recht brutal auch.
Der ist brutal, gibt es überhaupt keine Frage. Ja, und wenn sich Frauen dann das noch angucken, wie toll sich Männer dann rumekeln und rumrangeln, dann ist das schon bemerkenswert, ja. So ein Giftmord mit der ausreichenden Menge an E605 dauert mit Sicherheit so um die 12 Stunden. Das heißt also, da kommt Übelkeit erst. Mhm. Dann wird sich hingelegt. Dann wird die Übelkeit irgendwann mal zum Erbrechen kommen. Dann, wenn das Erbrechen, wenn da nicht schon eine Aspiration erfolgt, kommt dann der Bewusstseinszustand, die Bewusstlosigkeit tritt ein. Und dann irgendwann so geschätzt nach 6 Stunden, ein Rechtsmediziner wird das vielleicht nach seinen Erkenntnissen noch konkreter sagen können, kommt dann nahe der Herzstillstand, das Kreislaufversagen und der Todeseintritt so nach 6 bis 12 Stunden, je nach Person. Ja. Und man könnte jetzt normalerweise dann jemand rufen, der da helfen kann, aber die Erfahrung bei E605 ist, wenn man relativ früh Rettungsdienste verständigt, hat die Person, die dann E605 in dieser ausreichenden Menge genommen hat, keine Überlebenschance. Mhm. In der Zwischenzeit hat sich die Giftkonstellation deutlich verändert. Man muss sagen, also Mord durch Gift und Frauen, es ist vielfältiger geworden. Man hat vor einiger Zeit mal überprüft, wie viele Gifte kommen überhaupt in Frage. Und dann ist man auf zigtausende Gifte, manche sagen 30.000, 40.000 Gifte spielen dort eine Rolle, die man natürlich nachweisen muss. Und man kann sie nicht alle nachweisen. Und manche sind auch äußerst schwer nachzuweisen, weil es Gifte gibt, die sich tatsächlich nach Giftaufnahme im Körper auflösen und nicht mehr nachweisbar sind. Oh. Ich sage jetzt nicht natürlich, welche das sind.
Bitte nicht, nein. Nee. Auch wenn es interessant wäre,
ja,
aber...
Ja, das ist hochinteressant, ja.
Ja.
Und heute kann man durch verschiedene Möglichkeiten gute Nachweise erbringen, aber wenn nichts mehr nachzuweisen ist, dann ist es schwierig.
Aber ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, man muss doch auch sehr gezielt nach bestimmten Dingen suchen, oder? Oder gibt es irgendwie so ein Screening-Test, wo man schon sagen kann, hier aus der Ecke, es könnte ein chemisches oder ein pflanzliches Gift sein?
Ja. Tatsächlich geht man nach einem bestimmten Screening-Verfahren vor, um da eine gewisse Verdachtsmomente zu finden. Und das wird im Grunde genommen immer mehr und mehr eingegrenzt. Und das kann natürlich, je nachdem, um was für ein Gift es sich handelt, das kann Tage und Wochen dauern, bis man das Richtige hat, ja. Man kann durch unterschiedliche Möglichkeiten heute elektronisch das nachweisen. Das ist möglich, aber es dauert teilweise. Also Giftmorde sind tatsächlich oftmals eine Herausforderung. Und insbesondere auch der Nachweis zu finden.
Wenn wir uns jetzt genau nochmal diese Giftmorde angucken und da über Frauen sprechen, in dem Fall, den wir ja bei der Live-Show hatten, war es ja so, dass die Täterin dieses Gift erstmal in einer bestimmten Menge an ihrem Hund ausprobiert hat, um zu gucken, wie wirkt das, wie lange dauert das, wie viel brauche ich dann für meinen Mann. Ist das auch so ein typisches Frauending, dass die das erstmal irgendwie testen oder sich wirklich so sehr damit auseinandersetzen oder das so nach und nach irgendwie mit ins Essen steuern?
Ja, ja. Nach und nach trifft es tatsächlich, glaube ich, relativ gut, weil ich kenne einige Fälle von Gifttötungsdelikten, wo tatsächlich nach und nach immer höheres Gift angesetzt worden ist. Mhm. Und man konnte ja relativ gut nachweisen, in Haaren oder sonst irgendwo, in welchen Zeitabständen das tatsächlich konsumiert worden ist. Mhm. Bis dann irgendwann mal die tödliche Ladung eingetroffen ist und dann keine Chance mehr gab. Mhm. Also, dass man das dann testet und man guckt ja, wie viel kann der Hund vertragen. Aber normalerweise war bei Giftmorden die Dosis so hoch, dass ich vorher hätte keinen Hund testen müssen.
Ja.
Die war extrem hoch. Und da hatte derjenige, der es genommen hat, überhaupt keine Überlebenschance.
Wie sieht denn da jetzt so die Statistik aus, wenn wir jetzt eben von Tötungsdelikten, Morden ausgehen, was die Täter oder eben auch Täterinnen angeht? Gibt es da irgendwie so eine Quote, eine Frauenquote?
Ja, ja, es gibt eine Frauenquote. Die Statistik wird ja im Grunde genommen jährlich rausgegeben. Da kannst du genau verfolgen. Das Problem ist immer bei der Statistik, dort werden die Tatverdächtigen eingestuft nach dem Delikt, was die Polizei eingibt. Das muss nicht später so verhandelt werden.
Mhm.
Wenn die Gerichtsverhandlung 2 Jahre später zum anderen Ergebnis kommt, ja, dann ist es möglicherweise nicht das Delikt, was die Polizei angetragen hat. Deshalb ist die große Frage, ist das, was die Polizei als Mord einträgt, mit dieser Tatverdächtigen oder diesem Tatverdächtigen tatsächlich das, was bei der Verurteilung rauskommt? Und da muss man sagen, man kann also, es gibt ja diesbezüglich eine Strafverfolgungsstatistik, wo diese Delikte in der Strafverfolgungsstatistik, meistens ist das Stichpunkt 31.3. jedes Jahr rausgegeben werden, aber da kann man schon schlecht vergleichen. Weil man ganz einfach, man sieht, wie viel wegen zum Beispiel Giftmord verurteilt worden sind oder andere Delikte, aber das hat mit der polizeilichen Kriminalstatistik relativ wenig zu tun. Und ein anderes Problem ist, dass man natürlich oftmals seitens der Ärzte, die vor Ort sind, überhaupt nicht feststellt, dass da möglicherweise ein unnatürlicher Tod vorliegt.
Ja.
Die kommen da hin und sagen, okay, zum Beispiel, wie das eine Beispiel dort dargestellt hat, Magendurchbruch.
Ja, herzlichen wenn jemand schon vorbelastet ist, ne, mit solchen Beschwerden.
Genau.
Ja.
Und dann geht der Arzt hin, der guckt dann oftmals gar nicht nach der Leiche, Leichenschauschein, natürlicher Tod.
Ja.
Wenn das dokumentiert ist, ist es tatsächlich so, dass Polizei, Staatsanwaltschaft, Rechtsmittel nie mehr etwas davon erfahren. Diese Person wird verbrannt, beerdigt etc. und das Ding ist gelaufen. Und das ist eben schlimm.
Wenn wir jetzt aber mal weggehen von der Tötungsart, sondern wirklich, wer mordet mehr oder wie ist da das Verhältnis zwischen Männern und Frauen?
Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist eindeutig. Und zwar die Morddelikte, auch die sowohl in der Strafverfolgung als auch in der PKS, die werden natürlich deutlich mehr, man spricht von mindestens 80% von Männern.
Okay, doch so viel.
Gar keine Frage. Ja. Wobei man auch die Vermutung äußert, die man teilweise auch hinter vorgehaltener Hand äußert, Frauen morden und wir merken es nicht. Ich halte das nicht für richtig, weil normalerweise kann man diese Fälle eigentlich relativ einfach verfolgen. Was oftmals bei Frauen der Fall ist, zum Beispiel in Altersheim, hat man, aber da ist auch nicht nur die Frau dran schuld, da gab es auch Männer dafür, die das gemacht haben, dass 30, 40 Todesfälle durch Vergiftung entstanden sind, beispielsweise durch Pfleger und Pflegerinnen.
Ja.
Dann gibt es ein besonderes Phänomen bei Frauen, dieses sogenannte Münchhausen bei Proxy-Syndrom, dass Frauen mit ihren eigenen Kindern oftmals den Wunsch haben, den Kindern zu schaden, dass ihnen es nicht gut geht und sie dann als Befreierin, als Retterin für die Kinder auftreten.
Ja.
Und wenn sie dann sterben, ist das natürlich dann auch ein Tötungsdelikt, vielleicht sogar ein Mord. So gibt es vielfältige Arten von Morden, die man dann differenziert betrachten muss. Mhm. Ja.
Glauben Sie, dass die Dunkelziffer vielleicht noch höher ist?
Definitiv.
Ja.
Es gibt den berühmt-berüchtigten Satz eines Mainzers Kriminologe, der sagt, wenn du nachts auf den Friedhof gehst und überall dort, wo ein nicht natürlicher Tod vorhanden wird, den wir als Rechtsmedizin oder Polizei nicht mitbekommen haben, wäre der Friedhof heller leuchtet. Hat er damals schon gesagt. Und man vermutet ja, deshalb hat man ja durchaus auch eingeführt, zum Beispiel in Hessen, dass man vor einer Verbrennung zum Beispiel nochmal einen Rechtsmediziner einschaltet, der als zweite Leichenschau nochmal vor der Verbrennungsaktion die Leiche sich nochmal anschaut.
Okay.
Ja, das ist eine sehr sinnvolle Sache, ja.
Um da sonst gegebenenfalls nochmal
die Leiche anschaut und guckt, ob das tatsächlich so ist, wie gesagt wird, natürlicher Tod zum Beispiel. Ja, das ist klar.
Ja.
Das wird in Frankfurt also permanent gemacht. Ich hoffe, dass das woanders wird es nicht so intensiv betrieben, aber ich finde, das ist dringend erforderlich, dass man eine zweite Begutachtung, insbesondere natürlich bei der Verbrennung, dort einführt und auch durchführt.
Weil man sonst im Nachhinein keine Möglichkeit mehr hat, nochmal was.
Es gibt tatsächlich in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit, bestimmtes Gift in der Asche festzustellen, aber die Wahrscheinlichkeit, A, die zu finden, ist relativ gering und B, es muss ein bestimmtes oder müssen bestimmte Gifte sein, die anderen nicht.
Ja.
Also würde ich sagen, sollte man lieber vorbeugen.
Ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, spannend, mal ein bisschen dieses Thema Frau als Täterin zu beleuchten. Und damit bedanke ich mich auch schon bei Ihnen. Schön, dass Sie wieder da waren. Professor Schmelz, Professor der Kriminalwissenschaften, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, tschüss. Tschüss.
Ja, danke Lisa. Tolle Fragen. Professor Schmelz, immer jemand, dem ich gerne zuhöre.
Ja.
Und den ihr hoffentlich auch immer gerne zuhört. Der muss, darf natürlich im Extra nicht fehlen. Also vielen Dank für den Einblick.
Gerne.
Vom Einblick zum Ausblick. Wir haben es ja auch eingangs gesagt, wir werden immer auch da euch hier im Extra verraten, wohin es uns zieht. Unsere Nachbarschaft vergrößert sich. Wir werden ein neues Bundesland ziehen.
Ja, das ist wahr. Mhm. 6 Fälle sind wieder am Start und das nächste Bundesland wartet. Es wird langsam ein bisschen weniger, das Feld lichtet sich. Mhm. Wo geht's denn als nächstes hin, Lisa? Möchtest du es fragen?
Trommelwirbel, verraten. Ja. Ich habe dir schon überlegt, wo es sein könnte. Es wird Sachsen-Anhalt.
So sieht's aus. 6 Fälle aus Sachsen-Anhalt. Da werden wir als nächstes vorbeischauen und euch alle 14 Tage mit einem neuen Fall besuchen. Und es geht dann auch in 14 Tagen direkt weiter.
Das Spannende da ist ja auch, wir werden auch Fälle haben, die sich auch natürlich zu DDR-Zeiten abgespielt haben. Und da sind die Ermittlungen ja aber auch natürlich ganz anders, als es jetzt hier bei uns im Westen gewesen wäre. Einfach andere Möglichkeiten, andere politische Gegebenheiten, die auch die Ermittlungen, ja, ich würde sagen, erschweren.
Und auch die Recherchen erschweren. Weil wir können es ja schon mal so verraten, wir haben es ja auch schon mal in anderen Fällen, hatten wir es auch schon mal angesprochen, dass natürlich in der DDR oftmals keine Morde offiziell stattfanden. Schon gar keine Sexualverbrechen. Das hat man eher dem Westen, dem Dekadenten zugeordnet. Und deswegen wurde darüber auch nicht in der Presse groß berichtet, was natürlich für uns zum Recherchieren sehr schwierig ist, weil es natürlich deutlich weniger Möglichkeiten gibt, diese Fälle anzurecherchieren.
Mhm. Und die Presse, da gab es nicht viel, aber hoffentlich gibt es viel über unsere Live-Show dann zu berichten. Die steht ja dann auch nach der Staffel dann auch wieder an. Du hast es gerade eben schon gesagt, 18.07. Lisa, wie aufgeregt bist du? Wie sehr freust du dich auf die nächste Live-Show?
Ich freue mich total. Ich freue mich total. Das ist ja immer so ein schöner halbes Jahre-Rhythmus.
Mhm.
Das heißt, man muss nicht zu lange warten, so knapp 6-7 Monate immer zwischen den Live-Shows, wo wir auch mit euch wieder einen wunderschönen Abend verbringen können. Und ich freue mich sehr.
Sommer-Special. Da haben wir ja immer auch Fälle aus Urlaubsregionen. Wir verraten aber noch nicht was, Szene, oder?
Nee, verraten wir noch nicht. Aber es sind Regionen, zumindest eine Region, mit der ich ein bisschen was anfangen kann, mit der ich was Persönliches verbinde. Und ich sag mal, es wird einmal ein bisschen warm und einmal ein bisschen kalt.
Okay.
So, das sollte genügen.
Ja.
Also Sommerkleid und Schal.
Ja? Sommerkleid. Also beides mitbringen vielleicht mit den Live-Shows. Orangerie, auch das ist eine schöne Location, wo wir dann noch wieder sein werden. Da sind wir ja auch seit letztem Jahr auch sehr, sehr gerne auch dort.
Tolle Location.
Im angrenzenden Maritimhotel, da freuen wir uns auch wirklich sehr. Da wird die ganze Familie auch zum Großteil von uns auch wieder vertreten sein. Ja, und da freue ich mich.
Ja, dann würde ich sagen, mehr haben wir heute gar nicht.
Nee.
Ihr wisst, wo es hingeht als nächstes. In 14 Tagen geht's los mit der nächsten Staffel. Sachsen-Anhalt steht auf dem Plan. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und einschaltet.
Dann heißt es wieder Mörderische Heimat.
Der True Crime Podcast mit echten Fällen.
Aus deiner Region.